Kunstmuseum Basel.
Rembrandt HBW, der Podcast zur Ausstellung Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel. Von und mit mir, Amina Aziz. Grüezi aleikum und herzlich willkommen zur fünften und damit leider auch schon letzten Folge von Rembrandt Habibi. Worüber haben wir nicht alles gesprochen hier? Über Orientalismus. Erstmal erklärt, was das überhaupt ist. Genau wie Kolonialismus und Neokolonialismus. Wir haben gesprochen über Geschichtsschreibung, über materialistische Perspektiven auf diese Phänomene. Also wenn wir sehen, dass fast alles für Geld in Kauf genommen wird und vieles, zumindest wenn es um Herrschaftsansprüche geht, deswegen passiert und nicht zuletzt spielt Geld in der Kunst selbstredend eine wichtige Rolle, für manche sogar die wichtigste. Wir haben über Restitution gesprochen, über Widerstand und Dekolonialität und natürlich auch über Rembrandt Habibi. Alle Folgen könnt ihr nachhören auf der Website des Kunstmuseums Basel und überall, wo es Podcasts gibt. In dieser letzten Folge wollen wir einen Blick in die Zukunft wagen. Mit wir meine ich meine GesprächspartnerInnen und mich. Wir sprechen über Museen als öffentliche Orte von Teilhabe und dem Aushandeln gesellschaftlicher Fragen, vielleicht sogar als dekoloniale Orte. Können sie das überhaupt leisten oder ist das zu viel verlangt? Darüber spreche ich heute mit Dr. Sarah Owens, Designhistorikerin und Kultursoziologin in Zürich, Dr. Thomas Sieber, Kulturwissenschaftler ebenfalls in Zürich, sowie mit der Kunstvermittlerin Doyou Oers von der Berlin Biennale und Christine Müller-Stalder und Hannah Horst aus der Kunstvermittlung des Kunstmuseums Basel. In der Schweiz gab es in diesem Jahr eine Art Aufschrei in der Kunstwelt, nämlich als nach der Ermordung George Floyds und anderer schwarzer Menschen in den USA über 60 schwarze KünstlerInnen einen offenen Brief an viele Schweizer Kulturinstitutionen schickten und den Brief online stellten. Sie nahmen darin Bezug auf die Geschehnisse in den USA, die eine Welle an Solidarität auslösten. Solidarität. Was bedeutet das? In dem Brief wird Bezug genommen auf eine Social-Media-Aktion, bei der auch einige Schweizer Kulturinstitutionen ein schwarzes Quadrat als Zeichen von Soli gepostet haben. Nun, das ist vielleicht Ausdruck von der Absicht von Solidarität, aber noch keine praktische Solidarität. In dem Brief heißt es, nun möchten wir Sie zu einer tieferen Auseinandersetzung mit antirassistischen Praktiken einladen, damit das schwarze Quadrat nicht bloß ein Akt des performativen Aktivismus bleibt, sondern die Beziehung zwischen schwarzen KünstlerInnen und Kulturschaffenden und Kunstinstitutionen hier in der Schweiz gestärkt wird. Zitat Ende. White Supremacy, also weiße Vorherrschaft, sei aber auch in der Schweiz ein Problem und zeige sich beispielsweise an Morden durch die Polizei an Mike Ben Peter, Lamine Fati und Hervé Mandundu. Während dies einer der extremsten Formen von Rassismus sei, seien aber auch schwarze KünstlerInnen von Rassismus betroffen. In 9 Fragen möchten sie die Institution zu einem Nachdenken über ihre Strukturen bewegen. Eine der Fragen ist, wie viele schwarze Menschen in den Galerien vertreten sind und ob sie genauso bezahlt werden wie weiße KünstlerInnen, aber auch wie das Personal der Institutionen aufgestellt sei. Die Reaktionen auf den Brief waren eher verhalten und mau.
Ich vermute einfach, die Rückmeldungen sind auch deshalb mau, weil diese Forderungen, die gestellt wurden, die total legitim sind, gewisse Automatismen in den Institutionen ausgelöst haben. Also, dass sie sagen, okay, wir haben gezählt, wie viel Black Indigenous People of Color wir haben, wie viel KünstlerInnen wir haben. Und weil wir das jetzt quantifiziert haben, reicht es auch. Wir können uns natürlich bemühen, noch weitere zu suchen. Aber das ist eigentlich Stand der Dinge und das ist okay so.
Sagt Sarah Owens, Professorin für Design an der Zürcher Hochschule der Künste in der Fachrichtung Visual Communications.
Es liegt in der gesellschaftlichen Verantwortung von Museen, marginalisierte Perspektiven einzubeziehen und dass sie sich an die Communities wenden. Also ich möchte nicht, dass wenn schwarze KünstlerInnen sich einen eigenen Raum schaffen, das auch noch als Ausrede von Institutionen, von dominanten, hegemonial agierenden Institutionen verwendet wird, sie nicht mehr einzubeziehen. Und das passiert auch oft unter diesem Titel von Diversity, wie manche Institutionen das interpretieren, indem sie sagen, okay, wir haben hier jetzt ein Nebengleis, das ist jetzt Diversity, da kann ich Leute abstellen, die können da auch agieren, aber weil es sie gibt, reicht das? Also die Erlaubnis, dass sie hier auf dem Nebengleis sein dürfen, das reicht schon und deshalb müssen wir uns nicht weiter damit befassen.
Das Konzept von Diversity birgt nämlich in weißen Institutionen genau diese Falle. Die Institution schmückt sich mit Menschen, die von Rassismus betroffen sind, Entscheidungsmacht oder Platz am Tisch, wo alle anderen auch sitzen und über andere Themen sprechen als Rassismus und Migration, ist in dem Konzept häufig nicht vorgesehen. Sarah Owens ist außerdem aktiv bei BLASH, einem Netzwerk für schwarze Frauen in der Deutschschweiz. Innerhalb des Netzwerks gibt es immer wieder Gruppen, die sich formieren und zu unterschiedlichen Themen arbeiten, sich positionieren, Kritik formulieren oder Interventionen entwickeln. Und zwar aus einer Perspektive des schwarzen Feminismus und der Intersektionalität. Intersektionalität, also die Überschneidung verschiedener Diskriminierungsformen bei einer Person und ihre Sichtbarmachung. Also wenn jemand zum Beispiel weiblich ist und schwarz und möglicherweise eine Behinderung hat und man all dies sichtbar macht und anerkennt, spricht man von Intersektionalität, also vom englischen Intersection, also Kreuzung, Überschneidung. Intersektional zu handeln bedeutet, verschiedene Diskriminierungen zu berücksichtigen im Kampf gegen sie. Nun sind Museen oft alte, eingesessene Orte. Braucht es radikale Forderungen, damit sich überhaupt etwas ändert? Erinnern wir uns, die deutsche Künstlerin Hito Steyerl gilt als eine der mächtigsten und einflussreichsten KünstlerInnen des internationalen Kunstbetriebs. Etwas paradox, weil sie politisch von ihrem Werk ausgehend eher links einzuordnen ist. Jedenfalls hat sie während einer Performance im Berliner Maxim Gorki Theater im letzten Jahr radikal gefordert, dass deutsche Bundesmuseen ihre Werke nicht mehr zeigen, bis Deutschland und die EU ihre Türkei-Politik überdacht haben. Braucht es solche radikalen Forderungen, um langfristig Bewegung und letztlich Veränderung herbeizuführen?
Radikale Forderungen sind natürlich sehr öffentlichkeitswirksam. Also ich denke, sie können die Dringlichkeit einer Sache erhöhen und sie können auch erlauben, dass eine andere Perspektive eingenommen wird, im Sinne von was wäre wenn? Also was wäre, wenn sich alle Museen einer dekolonialen Setzung verpflichten würden oder wenn alle Museen sich politisch dezidiert positionieren würden? Und das Risiko aber bei sehr rigorosen und sehr öffentlichen Forderungen ist eben, dass sie halt auch abgelehnt werden oder ignoriert werden. Genau mit dem Hinweis, dass sie zu radikal sind, also dass sie momentan nicht umsetzbar sind. Und ich denke, es braucht immer zwei Dinge. Also einerseits die öffentliche radikale Forderung, aber auch die eher unterschwellig agierenden Interventionen.
Sagt die Designhistorikerin und Kultursoziologin Sarah Owens. Aber warum überhaupt Veränderung? Statistiken aus Großbritannien und den USA, aber auch Forschung aus Deutschland zeigen, dass die meisten MuseumsbesucherInnen weiße BildungsbürgerInnen sind. Und das sieht man ja auch, wenn man ins Museum geht. Sehr oft ist das Publikum mehrheitlich weiß und kann sich Kunst- und Kulturkonsum problemlos leisten. Das wirkt manchmal so auf mich, als sei das gesetzt, also naja, ist halt so und macht den Museen ja nichts aus, bringt ja auch Geld. Aber wenn man als Institution mit dem Zeitgeist gehen möchte, relevant bleiben möchte, dann hat man keine Wahl, als zu versuchen, sich zu öffnen. Der Kulturwissenschaftler Dr. Thomas Sieber spricht hier von Hegemoniemaschinen. Was meint er damit? Das bedeutet, Museen als Orte der kulturellen Deutungsmacht anzuerkennen, also Orte, die uns laut Sieber Begriffe, Konzepte, Verständnisse, mit denen wir die Welt und bestimmte Phänomene verstehen können, liefern. Jetzt hört sich das vielleicht etwas abgehoben an. Erinnert ihr euch noch an den letzten Museumsbesuch? Während der Pandemie können Museen ja nur zeitweise besucht werden und vielleicht ist der letzte Museumsbesuch schon etwas her. Meist sind das ja sehr große Räume, in denen viele Menschen aufeinandertreffen. Aber nicht nur Menschen treffen aufeinander, sondern auch Wissen und Werke. Wie setzt ihr euch in einem Museum mit dem auseinander, was ihr seht? Man liest etwas, vielleicht kleine Täfelchen, vielleicht eine Broschüre, vielleicht macht man eine Führung mit. Aber meist ist man passiver Konsument, der Austausch vielleicht mit der eigenen Begleitung. Und die Frage ist, was wird uns da von wem, aus welcher Perspektive vermittelt? In Europa ist es meist eurozentristisch, was dazu führen kann, dass man sich fehl am Platz fühlt. Man bringt selbst vielleicht anderes zusätzliches Wissen mit, das spielt dann in den Räumen keine Rolle. Doch das muss nicht so sein. Museen können sehr coole Orte sein, je nachdem, wie zugelassen wird, sie zu nutzen. Bis auf ein bis zwei Erlebnisse waren meine eigenen Museumsbesuche eher Standard, muss ich sagen. Das ist aber auch okay. Ich mag zum Beispiel Führungen in kleinen Gruppen. Beim Theater, erinnere ich mich, gab es nach dem Stück eine Party und eine Art Sleepover und am nächsten Morgen Frühstück. Es war etwas wild, aber ich war danach öfter in diesem Theater, was soll ich sagen? Es muss natürlich nicht direkt eine Sleepover oder Übernachtungsparty sein. Das hört sich jetzt auch ein bisschen verruchter an, als es dann tatsächlich war. Aber Museen können mit verschiedenen Methoden interaktiv und belebend gestaltet werden.
Partizipation, Teilhabe kann ja ganz unterschiedliche Formen annehmen in Ausstellungen. Die reichen von der Interaktion im Ausstellungsraum über partizipatorische Vermittlungsformate bis hin zu Formen des kollaborativen Kuratierens. Ich will an dieser Stelle mal bereits auf das Stadtlabor in Frankfurt, im Historischen Museum in Frankfurt hinweisen, das dort ganz eine vorzügliche Expertise aufgebaut hat. Gemeinsam ist allen Formen der Teilhabe, dass sie den Ausstellungsraum eben nicht als bloßen Raum des Zeigens, der Repräsentation verstehen, in dem mehr oder weniger als passiv gedachte Rezipientinnen und Rezipienten stehen und rumgehen, sondern dass sie diesen Raum als einen Handlungs- und Verhandlungsraum entwerfen, der von Besuchenden mitgestaltet werden kann und soll.
Sagt Thomas Sieber, Professor für Art Education an der Zürcher Hochschule der Künste. Binnen 10 Monaten hat das Stadtlabor im Historischen Museum Frankfurt eine Ausstellung zu den Themen Rassismus, Widerstand und Empowerment mit über 60 AkteurInnen aus migrantisierten und aktivistischen Kontexten auf die Beine gestellt. Die Earth ist Kunstvermittlerin bei der Berlin Biennale. Sie kommt aus der Stadtforschung und ist keineswegs menschenscheu. Mit dem Verständnis, dass Museumsräume sehr elitär sein können, geht sie an die Sache und sagt, wenn man nicht will, dass Museen als elitär wahrgenommen werden, muss man sich fragen, wie man die Menschen anspricht. Sind Titel und Ausstellungstext niedrigschwellig und einladend? Wen spricht man wo an? Wollen alle Menschen E-Mails erhalten? Hängt man Flyer und Plakate auf? Oder doch lieber eine Facebook- oder WhatsApp-Einladung? Do You Earth bezieht ihre Umgebung in das Museum ein. Das sind oft Kinder und Jugendliche, aber auch schon mal rassifizierte Frauen, also Frauen, die von Rassismus betroffen sind, die eine Art Stammtisch haben und ins Museum damit kommen können. Macht das, was ihr sonst auch macht, aber warum nicht mal im Museum?
Eine Gruppe von türkeistämmigen Frauen, die halt ein Format. Also es gibt so eine Art Veranstaltung, die man immer unter Frauen macht. Das heißt Gün heißt Tag beispielsweise. Und dann trifft man sich einmal alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen bei irgendjemand zu Hause oder in einem anderen Café und tauscht sich aus. Und da war die Idee, da habe ich dann eine Frau, die ich kannte, habe ich gesagt, ja, Nihan Tese, könntest du so ein Gün nicht mal, könntest du dir nicht vorstellen, mal mit deiner Gün-Truppe quasi auch mal hier ins Museum zu kommen? Und dann haben wir einen Gün in der Ausstellung gemacht und wir waren einfach 3 Stunden in der Ausstellung und haben danach richtig ordentlich diskutiert, vor allem sehr kritische Fragen, was ich einfach super fand, weil sie mich dann auch gefragt haben, okay, du bekommst jetzt Geld dafür, dass wir hierher kommen.
Aber nicht nur das Museum kann ein solcher Ort sein, wo andere als die üblichen Verdächtigen angesprochen werden sollen. Sarah Owens kuratiert mit anderen schwarzen Frauen Filme beim Black Film Festival, das sie 2019 mitgründete. Filme, die Geschichten schwarzer Menschen erzählen, Geschichten aus ihrem Alltag.
Also es gibt da ein Beispiel, das mir immer sofort einfällt. Das ist der amerikanische Film Precious. Der wurde von den Kritikern ziemlich gelobt. Er wurde auch sehr weit oder breit rezipiert. Aber dieser Film zeigt ein uns sehr bekanntes Bild einer jungen Frau, also einer jungen schwarzen Frau, die missbraucht wird, die misshandelt wird, die arm ist, die ungebildet ist. Und so natürlich auch wieder das Stereotyp der benachteiligten Afroamerikanerin fördert. Zusammen mit zwei anderen schwarzen Frauen, Rispa Steven und Anja Matthies, wir haben uns zusammengetan, um Filme zu finden, in denen schwarze Protagonistinnen vorkommen, die eben nicht nur arm sind oder Gewalt ausgesetzt sind, sondern auch ganz normale, unaufgeregte Erfahrungen machen, aber deren Erleben und deren Empfinden genauso komplex ist und genauso komplex auch dargestellt wird wie das von weißen ProtagonistInnen.
Im Kunstmuseum Basel lassen sich die VermittlerInnen teils Außergewöhnliches einfallen. Von siebenstündigen Wanderungen an einen Gletscher, Führung durch die Schweizer Berge, die Erkenntnisse der TeilnehmerInnen so aufbereitet, dass sie im Museum zu sehen waren, oder wenn es um Picasso und Kubismus geht, besprechen sie auch mal das Videospiel Minecraft mit einer älteren BesucherInnengruppe. Das Videospiel ist besonders für seine eckigen Formen im Spiel bekannt, also Gesichter oder so sind dann eckig, und im Kunstmuseum fragt man dann auch mal, ob Minecraft nicht vielleicht die Fortsetzung des Kubismus sei.
Es war sehr heftig, weil Einzelne sind richtig wütend geworden.
Ich glaube, es ist einfach, dass die Menschen sich nicht gewohnt sind, in der Generation so quer über diese Dinge nachzudenken, dass Minecraft tatsächlich was mit Kubismus zu tun haben könnte. Und ich glaube, man fühlt sich dann vielleicht tatsächlich im ersten Moment so ein bisschen verarscht oder vor den Kopf gestoßen. Aber es war trotzdem total wichtig, weil wir hatten danach super Gespräche.
Ja, und es sind auch viele dann auf uns zurückgekommen, die sich bedankt haben, also für diese Einführung in Minecraft, weil sie jetzt endlich auch die Lebensrealität ihrer Enkel verstehen.
Erzählen Christine Müller-Stalder und Hannah Horst aus der Kunstvermittlung des Kunstmuseums Basel. Das, denke ich, ist immer auch ein Lernprozess, dass nicht direkt immer alles harmonisch sein muss, dass es gerne zu Irritationen kommen darf. Das hält der Kulturwissenschaftler Thomas Sieber für wichtig. Ausstellungen, die erstmal für Verwirrung oder Irritationen sorgen.
Solche Ausstellungen, die scheinen mir eine Möglichkeit zu sein, Neugierde zu stimulieren. Und die scheuen sich dann eben nicht davor, Reaktionen wie Unbehagen, Irritation, Widerspruch, Unsicherheit oder Ähnliches, quasi die scheuen sich nicht vor solchen Reaktionen, sondern suchen die auf als Ort einer produktiven Verunsicherung, die zu Reflexion und Selbstreflexion stimulieren kann.
Nun hört sich das alles ganz toll an, so nach bunten Programmen, interaktiv, zum Nachdenken anregend. Da will man mitmachen. Also ich zumindest hätte mir für den Ausflug zum Gletscher irgendwie Funktionskleidung besorgt. Aber was ist mit der Hürde, dass viele Menschen sich Museen nicht nur finanziell nicht leisten können? Selbst wenn es Ermäßigungen oder Ausnahmeregelungen für freien Eintritt gibt, haben sie die entsprechende Kleidung, in der sie sich nicht schämen müssen im Museum? Sprechen sie die Themen der Ausstellung oder Sammlung an, weil sie einen Lebensweltbezug herstellen können? Können auch sie in Museen einfach eine gute Zeit haben, oder will man ihnen zwanghaft etwas beibringen? In Großbritannien ist der Zugang zu öffentlichen Museen leichter, sie sind kostenfrei und man muss sich keine Gedanken über den Zugang machen. Ah. angesichts starker, rechter und vieler Nazis, die staatliche Strukturen unterwandern, können öffentliche Räume wie Hochschulen, Bibliotheken, Museen und so weiter sich schon die Frage stellen, wie sie sich als Institution dazu verhalten. Wer einfach weitermacht wie immer, ist sich vielleicht dem Ernst der Lage nicht bewusst. Vor allem aber auch nicht dessen, dass durch den grassierenden Rassismus, der sichtbar wurde in Hanau nach George Floyd, nach Mike, Ben, Peter, Uri Jalloh und leider vieler anderer, Menschen sich vermehrt die Frage nach Zugehörigkeit stellen oder sich politisieren in eine progressive Richtung. Black Lives Matter und Migrantifa-Demos in diesem Jahr wurden teilweise von Leuten organisiert, die vorher nicht politisch waren und sich gerade erst politisieren. Gleichzeitig sind es im Kontext der Pandemie auch viele antisemitische und rassistische VerschwörungstheoretikerInnen, die die Schlagzeilen bestimmen. Wer diese Entwicklung unbeachtet lässt, läuft Gefahr, den Status quo, dem rassistischen und antisemitischen Hier und Jetzt nichts entgegenzusetzen zu haben. Wenn nach wie vor beispielsweise die Streichung des Begriffs goldenes Zeitalter als Political Correctness oder Cancel Culture abtut, der verkennt den Ernst der Situation und seine Rolle als gesellschaftlicher Akteur.
Erstens ist es wichtig, dass man unterrepräsentierte Gruppen explizit adressiert und zur Teilhabe einlädt, sie abholt mit ihren Bedürfnissen, Wünschen. Das Zweite ist, dort, wo unterrepräsentierte Gruppen, das gibt es ja auch, mit Forderungen an Museen herantreten, diese nicht ignoriert, sondern ganz im Gegenteil gefördert, empowered werden. Und das Dritte schließlich wäre der Punkt, dass das Museum selbst halt sich migrantisieren müsste, weniger weiß werden müsste. Und das heißt, dass es auch in seiner Anstellungspolitik, in der Förderung seiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin aktiv werden muss. Dass es so etwas wie eine kritische Weißseinsforschung auch im Museum etabliert,
sagt der Kulturwissenschaftler Thomas Sieber. Sarah Owens fragt sich,
wenn Museen ja eben nicht ein Aushandlungsort von gesellschaftlichen Fragen sind, was sind sie denn dann eigentlich? Sind sie nur Objektsammlungen? Also was können sie denn eigentlich bewirken? Und sich dem zu entziehen, also das, da würden sie ja ihre eigene Rolle schmälern. Sie würden dann eben irgendwann irrelevant werden. Ich denke nicht, dass das im Interesse irgendeines Museums ist, sich selbst irrelevant zu machen. Wie sie da genau vorgehen, welche Ziele sie genau verfolgen, das ist natürlich auch ihrem Gewissen überlassen. Aber sie müssen diesen Austausch haben. Ich frage mich sonst, was passiert denn sonst an einem solchen Ort, wenn nicht genau dieses Aushandeln?
Ich will jetzt nur mal ganz veraltet die Fabrik erwähnen. Und da denke ich nicht nur an Fleischfabriken bei Tönnies, sondern an Fabriken und Unternehmen und Produktionszusammenhänge überhaupt. Auch dort muss dieses progressive, inklusive, demokratisierende Moment ja eingefordert werden. Und nicht nur oder nicht zuallererst in Museen.
Es braucht auf jeden Fall Aussagen und Interventionen, die Institutionen wie Museen an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern.
Thomas Sieber und Sarah Owens. Dekolonialität ist vielschichtig und erfordert sicherlich zusätzlich auch Arbeit, die nicht entlohnt werden kann. Hält man es mit der Feministin und Dichterin Audre Lorde, die 1978 sagt, "The master's tool will never dismantle the master's house," zu Deutsch in etwa, die Werkzeuge des Unterdrückers werden niemals das Haus des Unterdrückers niederreißen. Sie sprach im gleichnamigen Essay über feministische Kämpfe im Patriarchat. Für uns würde das bedeuten, dass die Veränderungen in bestimmten Systemen nie vom System selbst ausgehen werden. In Bezug auf Rembrandts Orient im Kunstmuseum Basel bedeutet das, eine so gute Ausstellung nicht auf ihren kunsthistorisch wichtigen Rahmen zu beschränken, sondern auch auf den Kontext einzugehen, in dem sie stattfindet und an die Lebensrealitäten und Forderungen von Menschen aus dem Nichtort Orient anzuknüpfen und sie anzusprechen. Rembrandt Habibi. Alle Folgen auf der Website des Kunstmuseums Basel, bei Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Rembrandt HBB. Konzept, Redaktion, Produktion, Moderation, Amina Aziz. Idee, Christine Müller-Stalder. Musik, Aha Kosmos, Darren Hain. Vielen Dank, Dr. Bodo Brinkmann, Christine Müller-Stalder, Hanna Horst, Thomas Studer, Gabriel Dette, Daniel Koljakovic, Dominik Asche, Mirjam Beitsch, Melanie Vicente, Karen Gehrig vom Kunstmuseum Basel. Danke auch an Eliphas Nyamogo, Regine Saarreiter, Rosa Kodo, Cheyenne Reyes und insbesondere auch meinen GesprächspartnerInnen.